Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen in zwei Teilen eine Übersicht erarbeiten über das Buch der Apostelgeschichte. Und ich schlage vor, dass wir zu Beginn die Eingangsverse zusammen lesen. Apostelgeschichte 1, ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr, sprach er, von mir gehört habt, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen, in den Himmel. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Bruder des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Bis dahin. Auf dem Skript über die Apostelgeschichte habe ich gleich vermerkt, was das Thema dieses Buches ist, als Untertitel. Die ersten drei Jahrzehnte der Weltmission, 32 bis 62 nach Christus. Wir sind also hier im Jahr der Kreuzigung und Auferstehung des Herrn Jesus, und das ist nach strenger biblischer Chronologie genau das Jahr 32 nach Christus gewesen. Und am Schluss der Apostelgeschichte finden wir Paulus in Rom. Er kommt im Jahr 60 nach Rom und verbringt dort 2 Jahre in der Gefangenschaft. Ich lese gleich die Schlussverse. Apostelgeschichte 28, 30 und 31. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. So schließt die Apostelgeschichte mit 2 vollen Jahren. Das bringt uns zum Jahr 62 nach Christus. Es hat eine besondere Bedeutung übrigens, dass Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, sagt, zwei ganze Jahre oder zwei volle Jahre. Das war im römischen Recht ein fester Begriff. Wenn Ankläger zwei volle Jahre nicht zum Gerichtsprozess erschienen, dann wurde der Angeklagte automatisch freigesprochen. Und tatsächlich, wir haben Hinweise dann weiter in den Briefen, Philemonbrief zum Beispiel, Philipperbrief und noch mehr, dass der Apostel Paulus nach dieser Gefangenschaft wieder frei wurde und auch wieder herumreiste. In diese Zeit fällt zum Beispiel der erste Timotheusbrief und dann auch der Titusbrief, der von einer Überwinterung in Nikopolis spricht. Das findet man nicht in der Apostelgeschichte im Zusammenhang mit den vier Missionsreisen des Paulus. Das war nachher. Und schließlich wurde Paulus dann nochmals verhaftet und kam dann in die Todeszelle nach Rom. Er wurde schließlich im Jahr 67 wurde er durch Enthauptung hingerichtet von Kaiser Nero, nachdem er kurz davor noch seinen letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief, verfasst hatte. Aber eben, um zu sagen, diese zwei ganzen Jahre sind sehr wichtig. Und vielleicht noch zu dieser Zwischenzeit, zwischen der ersten und dann zweiten Gefangenschaft, die man eben im zweiten Timotheusbrief findet, da kam Paulus schließlich auch nach Spanien. Das war ja sein großer Wunsch, den er in Römer 15 ausgedrückt hatte, dass er einmal über Rom, und da am Schluss in der Apostelgeschichte sind wir in Rom, bis nach Spanien kommen würde. Und außerbiblisch aus der Frühzeit, nämlich in dem sogenannten Clemensbrief, der um 100 nach Christus verfasst wurde an Rom, da wird das erwähnt, dass er tatsächlich dann bis nach Spanien gekommen ist. Ja, aber das ist schon ein bisschen vorgegriffen. Wir gehen wieder zum Anfang der Apostelgeschichte und beschäftigen uns jetzt mit der Stellung der Apostelgeschichte innerhalb der Bibelbücher. Was ist die Besonderheit der Apostelgeschichte? Das ist sehr wichtig, wenn man irgendein Bibelbuch betrachtet, im Alten, im Neuen Testament, dass man sich mit der Besonderheit eines Buches auseinandersetzt. Nun, die Apostelgeschichte ist ein Fortsetzungswerk. Und zwar des Lukas-Evangeliums. Wir haben in Kapitel 1,1 gelesen, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Nun, der erste Bericht, das ist das Lukas-Evangelium. Schlagen wir auf, Lukas 1,1 und lesen bis Vers 4, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden. So wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe oder in geordneter Abfolge, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Wir sehen, das Lukas-Evangelium richtet sich auch an Theophilus, wie die Apostelgeschichte. Und Lukas erzählt da beim Beginn des Lukas-Evangeliums, dass er als Historiker es unternommen hat, ganz viele Augenzeugen zu besuchen und diese Berichte zu sammeln. Er hat also als Historiker gearbeitet und schließlich hat er es unter Inspiration des Heiligen Geistes dann alles zusammengefasst zum Lukas-Evangelium. Da geht es also um, wie Apostelgeschichte 1,1 sagt, um das, was Jesus anfing zu tun, als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, also bis zur Himmelfahrt. Am Ende des Matthäusevangeliums wird die Himmelfahrt nicht erwähnt. Am Ende des Johannesevangeliums auch nicht. In Markus schon. Und in Lukas eben auch. Das muss ja so enden. Gemäß dieser Stelle. Also Lukas 24, die letzten Verse. Ich lese ab Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien. Das ist eine Ortschaft auf dem Ölberg, auf dem östlichen Abhang. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und lobten und priesen Gott. Also, daraus wird klar, die Apostelgeschichte ist das Fortsetzungswerk des Lukas-Evangeliums, Teil 2. Weiter kann man sagen, die Apostelgeschichte ist die Brücke zwischen den Evangelien. Überhaupt, nicht nur Lukas, sondern auch Matthäus, Markus und Johannes und den 21 Briefen des Neuen Testaments. In den 21 Briefen des Neuen Testaments haben wir viele Bezüge gerade auf die Zeitgeschichte von 32 bis 62 nach Christus, so dass es eben hilft, diese Briefe, beziehungsweise einen wichtigen Teil der Briefe, im Zusammenhang mit dieser Apostelgeschichte geschichtlich einordnen zu können. Im Weiteren kann man also sagen, die Apostelgeschichte ist in ihrer Stellung innerhalb der ganzen Bibel der fünfte Teil der Bibel. Dazu braucht es ein paar Erklärungen. Das Alte Testament. Im Judentum sagt man der Tanach. Und das ist einfach die Abkürzung T, N und Ch steht für T, Torah, Gesetz, N für Neviim, Propheten und Ch, weich ausgesprochen, weil es da ein Vokal vorher gibt, steht für Ketuvim, die Schriften. Also das Alte Testament hat im Judentum eine Dreiteilung. Erstens Gesetz, zweitens Propheten, drittens Schriften. Und diese Einteilung hat der Herr Jesus anerkannt. Wir finden das in Lukas 24. Auf dem Weg mit den Emmaus-Jüngern heißt es, dass der Auferstandene ihnen das Alte Testament im Zusammenhang mit messianischer Prophetie erklärt hat. Lukas 24, 26. Musste nicht der Christus, hebräisch der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Da haben wir Mose, Propheten und Schriften. Und weiter, der Auferstandene spricht zu den Aposteln in Vers 44, im gleichen Kapitel. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Hier haben wir die Einteilung Mose, Propheten und Psalmen. Und es ist interessant, dass eben beim dritten Teil, bei den Ketuvim, den Schriften, steht in den üblichen Bibelausgaben im Judentum das Buch der Psalmen am Anfang. Und man findet das übrigens auch in den Schriften von Qumran, dass eben der dritte Teil so mit den Psalmen in Verbindung gebracht wird. Eben weil die Psalmen am Anfang stehen. Und so drückt das nochmals diese Dreiteiligkeit des Alten Testaments aus. Mose, Propheten, Psalmen. Und nun, das Neue Testament besteht aus vier Teilen. Und zwar macht der Herr Jesus diese Einteilung in seinen Abschiedsreden am Vorabend der Kreuzigung. Dort im Obersaal, Johannes 14 bis 16, er kündigt das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten an und sagt in Kapitel 14, 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diese Verheißung hat sich auf ganz besondere Weise realisiert in der Abfassung der vier Evangelien des Neuen Testaments. Denn da haben wir die Erinnerung an die Worte Jesu. Der Heilige Geist würde also die Jünger des Herrn erinnern an alle Worte des Herrn. Und dies führte zur Abfassung der Evangelien. Da können wir also sagen, erster Teil des Neuen Testaments, die Evangelien, die Erinnerung. Zweitens, in Kapitel 15, 26 sagt der Herr Jesus, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Der Heilige Geist würde also kommen, um das Zeugnis der Jünger zu ermöglichen. Und er selber wird zeugen, Zeugnis ablegen. Nun, die Apostelgeschichte beschreibt die ersten drei Jahrzehnte der Kirchengeschichte. Das ist die einzige Kirchengeschichte, die inspiriert ist vom Heiligen Geist. Zeigt also in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist durch die Jünger Zeugnis abgelegt hat. Und so können wir sagen, der zweite Teil im Neuen Testament, das ist die Apostelgeschichte, das Zeugnis. Dann in Kapitel 16, Vers 12, sagt der Herr Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Der dritte Teil des Neuen Testaments ist der Teil, den wir als Lehrbriefe umschreiben. Die 21 Briefe der Apostel und neutestamentlichen Propheten. Und darin finden wir die volle Wahrheit. Darum finden wir gerade auch da, die in den Paulusbriefen, die acht Geheimnisse über die Gemeinde. Das sind Wahrheiten, die man im Alten Testament nicht findet. Auch nicht in den Evangelien, sondern die werden in den Lehrbriefen enthüllt. Das gehört eben dazu, was der Herr sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Und darum finden wir in den Lehrbriefen so vieles, was eben noch nicht gesagt worden war in den Evangelien. Da können wir also den dritten Teil umschreiben als die Wahrheit. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Und schließlich sagt der Herr, das Kommende wird er euch verkündigen. Das einzige vollumfänglich prophetische Buch im Neuen Testament ist die Offenbarung. Wir finden auch Prophetie in den Evangelien, zum Beispiel in den Kapiteln über die Ölbergrede und noch mehr. Wir finden auch Prophetie in den Briefen, aber das ausgesprochen prophetische Buch des Neuen Testaments ist die Offenbarung ganz am Schluss. Und so können wir sagen, der vierte Teil ist die Offenbarung, das Kommende. Und das gibt zusammen sieben Teile. Die Bibel, die abgeschlossen ist und mit der Ermahnung endet in Offenbarung 22, wehe, wer jetzt noch etwas weiteres diesem Buch, das eben die biblische Offenbarung als siebter Teil, Zahl 7, Zahl der Vollkommenheit, abrundet, der wird eben unter das Gericht Gottes kommen. Die Bibel ist abgeschlossen mit diesen sieben Teilen. Und die Apostelgeschichte bildet den fünften Teil der biblischen Offenbarung und hat damit als einzelnes Buch, das einen Teil ausmacht, schon eine sehr bedeutende Stellung. Jetzt bleibt uns eben nur noch das, was in Judas Vers 3 gesagt wird, zu tun. Wir brauchen nicht mehr auf irgendwelche neuen Offenbarungen und prophetischen Enthüllungen zu warten. Judas Brief, Vers 3. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Dieser Glaube, das Glaubensgut, ist uns überliefert in der Heiligen Schrift. Die Offenbarung schließt das ab. Wir können nicht erwarten, dass Gott diese Offenbarung noch einmal gibt. Einmal ist ein Zahlwort. Einmal den Heiligen überliefert. Jetzt müssen wir zu dieser Wahrheit stehen. Und das bedeutet, für diese Wahrheit kämpfen. Nun, ein Wort zum Autor des Buches. Es ist Lukas, eben der gleiche Schreiber, der auch das Lukas-Evangelium verfasst hatte. Er war Arzt. In Kolosser 4, Vers 14 wird uns das mitgeteilt. Ich lese. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Er war Arzt, aber es ist interessant, er wird hier nicht genannt der berühmte Arzt, sondern der geliebte Arzt. Das zeigt uns, es ist wichtig, nicht, dass wir eine Karriere machen, die die Anerkennung der Welt hervorruft, aber dass wir in dem Beruf, in dem den uns Gott hineingestellt hat, treu sind. Darum, er war nicht der hochberühmte Arzt, sondern der geliebte Arzt. Und zweitens war er Historiker. Lukas 1, 1 bis 4 hat uns gezeigt, Lukas ging so wie Historiker damals und auch heute systematisch den Quellen nach. Und er konnte sich auf viele Augenzeugen berufen. Das war sehr wichtig in Ergänzung zu Matthäus, der selber ein Augenzeuge war, und zu Johannes, der ebenfalls ein Augenzeuge des Herrn war. Aber Lukas hat nicht das alles miterlebt, was Matthäus und Johannes miterlebt hatten, aber er hat Augenzeugen, und zwar nicht nur einen, sondern viele Augenzeugen befragt, und damit hat sein Evangelium nicht nur den Wert von einem Zeugen, sondern gerade von einer Serie von Zeugen. Markus übrigens konnte sich auch so auf andere berufen. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zu Petrus. Von ihm als Augenzeugen hatte er ganz viel von den Informationen bekommen. Und weil die Gemeinde in Jerusalem in der Frühzeit im Haus seiner Mutter zusammenkam, hat er natürlich mit den Augenzeugen des Anfangs einen ganz besonderen Umgang und Kontakt gehabt und da die Informationen sammeln können. Also beide, Markus und Lukas, waren Sammler von vielen Augenzeugenberichten, für die sie stehen mit ihren Evangelien. Übrigens, im 19. Jahrhundert ging man in der liberalen Theologie und gerade damals die Tübinger Schule war sehr berühmt für ihre Radikalität, davon aus, dass die Apostelgeschichte ein, wie man heute sagt, Fake ist. Also eine Fälschung von einem Schreiber aus dem späteren 2. Jahrhundert, der das einfach erfunden hat. Und William Ramsay ging damals im 19. Jahrhundert in das Osmanische Reich, also heutige Türkei, und ging diesen Städten, die eben gerade in der Apostelgeschichte eine große Rolle spielen, als Forscher nach. Und später, am Ende seines Lebens, verfasst er ein bekanntes Werk, in dem er sagt, Lukas steht in seiner Präzision als Historiker in nichts den besten Historiker der Antike nach. Und zwar, er ging also mit dem Vorurteil, das ist sowieso alles erfunden, und stellte fest, oh, eigenartig, Lukas beschreibt die Dinge genauso in den verschiedenen Städten, wie das damals war. Und zum Beispiel, in der Apostelgeschichte kommen viele Beamten vor. Und zwar gab es eben nicht in allen Städten die gleichen Beamten, sondern je nach Stadt gab es ganz spezielle Beamten. Und ausgerechnet, die Apostelgeschichte nennt immer die richtigen Beamten am richtigen Ort. Also einer, der später das erfunden hätte, der hätte sich ständig geirrt. Aber so präzise. Und das, was Ramsay, das ist natürlich 19. Jahrhundert, ist in der Forschung nicht mehr eben der Stand von heute. Aber was er erarbeitet hatte, wurde weitergeführt im 20. Jahrhundert. Und ein gewisser Hemer hat dann vor einigen Jahren ein Werk verfasst über die Apostelgeschichte, in dem er eben das allerneueste archäologische Material zusammengetragen hat, das eben noch viel, 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 viel weiter ging als Ramsay, um zu zeigen, wie präzise in allen möglichen scheinbar nebensächlichen Details die Apostelgeschichte ist. Und durch diese Forschung wurde natürlich klar, also Lukas ist ein erstrangiger Historiker. Was er schreibt, ist nicht einfach irgendein Geschichtlein, sondern ganz präzise Berichterstattung. Und wenn schon die Apostelgeschichte so genau ist, können wir natürlich sicher sein, dass das Lukas-Evangelium genauso präzise verfasst wurde wie die Apostelgeschichte. Und so gibt das Lukas-Evangelium es rein aus menschlicher Sicht natürlich Matthäus, Markus und Johannes nochmals ein zusätzliches, man könnte sagen, wissenschaftliches Gewicht. Und das sind wichtige Argumente, gerade wenn man mit Leuten spricht, die sagen, ach, das Neue Testament, die Bibel, das ist doch nicht zuverlässig, das sind Märchen und so weiter. Kann man also so helfen, ein Vertrauen zum Bibeltext zu gewinnen, das eben nicht auf einen Sprung ins Dunkle aufgebaut ist, sondern auf nachweislichen Fakten. Darum habe ich das hier so herausgestrichen. Lukas war Arzt und er war Historiker. Übrigens, dass er Arzt war, das sieht man auch in seinen Berichten sehr deutlich. Also das Lukas-Evangelium berichtet viele Geschichten, die man in den anderen Evangelien nicht findet. Und gerade solche, wo der Herr Jesus in Kontakt kommt mit Armen und kranken Menschen. Und das zeigt, dass Lukas eben ein besonderes Herz hatte, gerade für diese Menschen. Arme Menschen, solche, die am Rand der Gesellschaft waren, und eben Kranke. Und man kann auch sehen, dass er Arzt ist an solchen kleinen Details wie, wir finden das ja mehr als einmal in den Evangelien, dass der Herr Jesus sagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als ein Reicher ins Himmelreich. Nun, im Lukas-Evangelium wird ein anderes Wort im Griechischen verwendet für Nadel, als zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Und es ist genau das typische Wort für eine Medizinernadel. Also sogar an solchen Details kann man die Handschrift des Arztes erahnen. Nun, eine weitere Besonderheit, er ist der einzige Bibelautor, von dem wir wissen, dass ihr kein Israelit war. Und zwar ist das aus der Überlieferung der frühen Christenheit so weitergegeben worden, dass Lukas ein Nichtjude war. Und zweitens können wir es auch aus dem Kolosserbrief entnehmen. Nicht wahr? Wir haben den Gruß gelesen an Lukas, von Lukas. Kolosser 4,14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Diese Grüße sind so aufgebaut. In Vers 10 grüßen zuerst drei Juden und dann drei Nichtjuden. Ich lese 4, Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas. Betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Also hier wird gesagt, diese drei, das sind Juden. Die sind aus der Beschneidung. Und dann kommen nochmals drei. Es grüßt euch Epaphras, ein Nichtjude. Übrigens Epaphras, das war halt der Name, den seine heidnischen Eltern ihm gegeben hatten. Das bedeutet der Aphrodite-Geweihte. Aber darum hat er sich nicht mehr gekümmert. Das war nur ein Name. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, auf das ihr stehet, vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel arbeitet für euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Und dann kommt noch der dritte Gruß. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Also diese drei, Epaphras, Lukas, Demas, sind folglich eben nicht aus der Beschneidung. Das bestätigt die außerbiblische Überlieferung, Lukas war kein Jude. Nun, auch das hat eine besondere Bedeutung. Darum hat Gott eben Lukas gewählt, um das Lukas-Evangelium zu schreiben. Das Lukas-Evangelium betont, wie kein anderes Evangelium, dass die Gnade Gottes die Grenzen Israels sprengt. Und das kann man zeigen, vom Anfang des Lukas-Evangeliums bis zum Schluss, wie ein roter Faden zieht sich das hindurch, dass eben das Heil in Christus, in dem Messias, gekommen ist, nicht nur für Israel, sondern auch für die Völker. Zum Beispiel Simeon, Lukas 2, in Verbindung mit der Weihnachtsgeschichte, betont, dass eben dieses Kind gekommen ist für Israel und um Licht zu bringen den Nationen, den Heiden. Das finden wir nur im Lukas-Evangelium. Ein anderes Beispiel, Lukas 4. Der Herr Jesus predigt in der Synagoge in Nazareth. Das ist die erste Predigt, die Lukas von seinem Herrn berichtet. Und da sagt der Herr Jesus, in der Zeit von Elia gab es viele Witwen in Israel, aber Elia wurde nur nach Sarepta geschickt zu dieser Witwe, eine Libanesin. In der Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber Elisa hat nur Naaman den Syrer geheilt. Oh. Und dann werden die Leute in der Synagoge so wütend, dass sie den Herrn umbringen wollen und über die Klippe außerhalb von Nazareth in die Harmagedon-Ebene stürzen wollten. Aber der Herr ging aus ihrer Mitte weg. Aber nur um zu sagen, Lukas betont das, und das kommt in keinem anderen Evangelium vor, die Gnade Gottes geht über die Grenzen hinaus, zu den Libanesen, zu den Syrern. Sie sind Gegenstände der Gnade, wie auch alle anderen Menschen. Und so könnte man eben das weiter an Beispielen so herausarbeiten im Lukas-Evangelium. Und jetzt kommt die Apostelgeschichte. Und da geht es um die Weltmission. Das ist das große Thema. Das Evangelium soll gehen bis an das Ende der Erde. Und wir haben ja gelesen, der Schlüsselvers in der Apostelgeschichte 1,8. Der Herr Jesus sagt auf dem Ölberg, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also ganz klar diese Sicht, alle Völker sollen erreicht werden. Und darum zeigt dann die Apostelgeschichte, wie die Punkte 1 bis 3 erfüllt wurden. Zuerst Mission in Jerusalem, dann Judäa, dann Samaria und dann geht das Evangelium zu den Heiden. Und darum beschreibt Lukas so ausführlich die vier Missionsreisen des Apostels Paulus, wie das Evangelium der Heidenwelt gebracht wird. Und er beschreibt auch, wie das Evangelium ausgeht, gleich zu allen drei Kontinenten, die über das Land Israel verknüpft sind. In Asien, in Afrika, der Kämmerer aus Schwarzafrika, Äthiopien, und dann eben ganz ausführlich in Europa mit den Reisen des Apostels Paulus. Ja, warum war das Lukas so wichtig? Weil er selber kein Jude war. Und es für ihn so wunderbar war, zu sehen, dass eben die frohe Botschaft allen Völkern gilt. Aber was man noch hervorheben muss, sein Griechisch, insbesondere in der im Lukas-Evangelium, ist ganz stark jüdisch geprägt. Also, es ist ganz erstaunlich, wie dieser Mann zu Hause war im Judentum. Und man kann das auch durch die ganze Apostelgeschichte und durch das Lukas-Evangelium hindurch zeigen, dieser Mann, der war ein Kenner des Judentums bis ins kleinste Detail. Das war ein Spezialist für Judentum. Also trotzdem, dass er eben kein Jude war, aber vollkommen zu Hause, um zu zeigen, wo die Wurzeln des Evangeliums sind. Und auch eben, wie es auf dem Hintergrund des Judentums zu verstehen ist. Ja, wir werden dann sehen in der Apostelgeschichte, da spielt Lukas auch eine wichtige Rolle, denn einen Teil davon hat er selber miterlebt. Aber das merkt man erst ab Kapitel 16, wo der erste Wir-Bericht erscheint. Können wir das kurz aufschlagen? Apostelgeschichte 16, da beschreibt Lukas, wie der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern nach Europa kam. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Die erste Stadt, die er evangelisiert in Europa, ist Philippi. Und da lesen wir in Vers 10, bevor Paulus nach Philippi kommt, hat er einen Traum. Ich lese aber den Traum schon vorher. Vers 9, sie sind in Troas, heutige Türkei. Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht. Das ist ein Nachtgesicht, das ist ein Traum. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ganz interessant, in den Versen davor sehen wir das Missionsteam mit Paulus. Sie gehen in eine gewisse Richtung und dann heißt es, dass der Geist Gottes sie verhindert. Dann gehen sie in eine andere Richtung, sie werden wieder gehindert durch den Heiligen Geist. Es wird nicht gesagt, wie diese Hinderung konkret geschah. Und dann kommt dieser Traum. Und Paulus sieht einen Europäer. Er träumt von einem Europäer. Das muss man sich vorstellen. Ein mazedonischer Mann. Und warum ein mazedonischer Mann? Eben, das konnte er an seiner Kleidung ablesen. Ein Europäer sagt, kommt herüber zu uns. Also er träumt von einem Europäer, der vom Evangelium träumt. Könnte man sagen. Und nun ist es ein Problem. Ist das jetzt ein Traum von Gott oder ist das einfach ein Traum? So. Schon im Prediger lesen wir, Träume kommen durch viel Beschäftigung. Es ist sehr wichtig, dass wir träumen. Und wenn man so, sagen wir, 70, 80 Jahre lebt, dann kann man noch zurückschauen und sagen, ich habe so ungefähr 3 Jahre oder noch mehr geträumt in meinem Leben. Also nicht nur geschlafen. Es geht um Traumphase. Jahrelang verbringen wir in der Traumphase. Also irgendwie muss es ja schon eine Bedeutung haben. Ja gut, der Prediger sagt, Träume kommen durch viel Beschäftigung. Man verarbeitet ganz Wesentliches im Traum, was man so erlebt. Und es ist auch der Moment übrigens, wo man die wichtigen Dinge vom Kurzzeitgedächtnis rüberschaufelt ins Langzeitgedächtnis. Aber eben nur die Dinge, die einem wichtig vorkamen. Und im Langzeitgedächtnis, dort muss man nie Angst haben, das ganze Leben wird man das nie ausschöpfen. Aber das, beim Kurzzeitgedächtnis schon. Das hat weniger Speicherplatz. Und darum können wir, die meisten, nicht alle, können so gut vergessen. Und das ist auch wichtig, dass man das Unwichtige, das muss man wegtun, und das Wichtige, das muss dann eben nachts rübergeschaufelt werden. Und man hat auch getestet, Leute über längere Zeit hat man gehindert, die Traumphase durchzumachen, und die sind dann seelisch gestört geworden, und zwar irreversibel. Und das zeigt also, es ist schon ziemlich wichtig, dass wir träumen. Wir sind also nachts ein bisschen verrückt, um dann eben am Tag wieder normal zu sein. Aber in der Bibel sehen wir, dass Gott, der ja durch viele verschiedene Arten zu den Vätern geredet hat, sagt Hebräer 1, hat eben durch direkte Offenbarungen am Tag mit akustisch hörbarer Stimme gesprochen, er hat durch Psalmen, durch Lieder gesprochen, er hat eben auch durch Träume gesprochen und so weiter. Und da sind wir noch in biblischer Zeit, und Paulus hat einen Traum, aber sehen wir, nicht mal in biblischen Zeiten, als es noch prophetische Zeit war das so klar, ob der Traum jetzt eben von Gott ist oder nicht. Und es ist auch nicht so, dass das Neue Testament voller Träume ist. Man beginnt in Matthäus 1, da fängt es ja schon an mit Träumen, ja, bei Josef. Aber das ist nicht dann, wenn man einen Bleistift verloren hat. Oder sagen wir einen Federkiel damals. Sondern das sind Schlüsselstellen in der Heilsgeschichte, wo Gott Orientierung gibt. Und da auch. Da ging es um diese Schlüsselstelle, soll Paulus nach Europa oder nicht? Und nun, offensichtlich hat er das seinen Freunden erzählt, was er geträumt hatte. Denn es heißt hier, als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also, zusammen haben sie das besprochen und die sind alle zum Schluss gekommen, das ist ein Traum von Gott. Und das bedeutet, wir müssen in Europa das Evangelium verkündigen. Aber jetzt das Schöne, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass es heißt wir. Vorher heißt es immer sie, zum Beispiel Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft. Vers 7. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie und so weiter. Und hier zum ersten Mal wir. Und nun muss der geneigte Leser, damals dieser Theophilus, merken, ach so, da war Lukas mit dabei. Und er hat auch mit Paulus da diesen Schluss gezogen. Aber sieht man, dieser geliebte Arzt und fähiger Historiker ersten Ranges, er sagt nicht, Theophilus, und jetzt musst du eins wissen. Da, ab diesem Moment in Troas, ging ich mit dem berühmten Apostel der Heiden auf die Reise nach Europa. Nein, sondern so bescheiden, einfach er wechselt von sie auf wir, und der Leser muss eben genau lesen, genauer als man einen Roman liest, falls man ihn überhaupt lesen soll. Aber eben sorgfältig lesen und merken, ach so, jetzt ist er dabei. Und in den weiteren Versen kommen sie nach Philippi, verkünden das Evangelium, das beschreibt alles Lukas. Und aufgepasst, in Kapitel 17, 1, als Paulus dann von Philippi weitergeht, heißt es, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Und von da an ist es sie. Was heißt das? Nun, Theophilus musste selber merken, jetzt war Lukas nicht mehr mit dabei. Und wo blieb er? In Philippi. Was machte er? Gemeindeaufbauarbeit in Philippi. Aber er sagt nicht, Theophilus, und stell dir vor, weißt du, was ich gemacht habe da in Europa, in dieser ersten Stadt? Ich habe diese Gemeinde weiter gepflegt und aufgebaut, die der Apostel Paulus als Erste gegründet hatte in Europa. Nichts davon. Das ist diese Bescheidenheit. Aber der wusste, jetzt ist meine Aufgabe, hier zu sein, hier zu wirken. Ich habe dann angegeben auf dem Skript, der nächste Via-Bericht kommt dann ab Kapitel 20, Vers 6 und geht eben bis zum Schluss des Evangeliums. Und da war eben, der Apostelgeschichte, Verzeihung. Das zeigt also, dass da im Weiteren Lukas selber miterlebt hat, was er berichtet. Nun, der nächste Punkt, Abfassungszeit um 62 nach Christus, habe ich bereits erklärt. Die Apostelgeschichte endet mit der zweijährigen Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom um 62 nach Christus und berichtet nichts mehr, das habe ich noch nicht gesagt, über den Ausgang des Prozesses vor Kaiser Nero. Ich habe nur gesagt, es ist ganz wichtig, dieser Ausdruck, zwei volle Jahre. Nach römischem Recht sollte man dann freikommen. Und es ist so, im Philipperbrief, der eben zur Zeit von Apostelgeschichte 28 geschrieben wurde, da sagt der Apostel Paulus, dass er eben bald hofft, freizukommen. Und im Philemonbrief, den er auch eben geschrieben hat um diese Zeit, sagt er Philemon, mach eine Herberge für mich bereit. Können wir das kurz aufschlagen? Philemon, da sagt er in Vers 22, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Also auch da erwartet er, dass er frei wird in Kürze und dass das Gebet für diese Befreiung eine ganz wichtige Sache ist. Und eben, da könnte man auch im Philipperbrief zeigen, dass eben die Dinge sich zugunsten des Apostels Paulus gewendet haben. Aber jetzt fällt auf, die Apostelgeschichte beschreibt also dieses besondere Ereignis, Schlussprozess, Freilassung des Paulus nicht. Was folgt daraus? Dass Lukas die Apostelgeschichte abgeschlossen hatte, noch bevor dieser Schlussprozess dann stattgefunden hat in Rom und der Freispruch erfolgte. Und damit kann man eben ganz genau datieren, die Apostelgeschichte wurde um 62 nach Christus geschrieben. Und zwar sogar noch vor dem vor der letzten Gerichtsverhandlung. Was folgt daraus weiter? Das Lukas-Evangelium, der erste Teil, wurde natürlich deutlich vor 62 nach Christus, also jedenfalls vor der Apostelgeschichte, geschrieben. 62 ist das späteste Datum. Was folgt daraus? Dass die Prophetie in Lukas 21 über die Zerstörung Jerusalems und die darauf folgende Zerstreuung der Juden unter alle Nationen, dass das echte Prophetie ist. Ich war in der liberalen Theologie, sagt man, diese Evangelien wurden geschrieben nach dem Jahr 70 und die haben das so beschrieben, als hätte Jesus Christus das vorausgesagt. Ja? Die betrachten das als gefälschte Prophetie. die betrachten das ja als etwas Unmögliches, dass niemand die Zukunft wirklich voraussagen kann. Aber daraus können wir klar zeigen, Lukas Evangelium ist vor 62 geschrieben worden, vor diesem letzten Prozess, und das ist natürlich echte Prophetie gewesen. Und noch etwas ganz besonders Schönes. Die Apostelgeschichte ist damit ein Buch, das, obwohl dort fertig, irgendwie doch nicht fertig ist. Es ist ein offenes Ende. Ja? Wenn man sich das mal so vorstellt, man ist ein Anfänger als Bibelleser, liest da in der Apostelgeschichte Kapitel vor dem Ende, einige Kapitel vor dem Ende, wie Paulus sich vor Agrippa auf den Kaiser beruft. Und nach diesem Konsultativverfahren sagt dann Agrippa zu dem Landpfleger Felix in Caesarea, dieser Mann hätte freigelassen werden können. Der tut nichts Todeswürdiges. Diese Rede von Paulus hat den König Agrippa eben völlig überzeugt. Paulus ist unschuldig. Apostelgeschichte 26, also ein Konsultativverfahren vor König Agrippa und Landpfleger Felix. Und da sagt er aber schließlich, dieser Mann hätte freigelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Er hat sich eben auf den obersten Gerichtshof des Römischen Reiches berufen. Und darum musste er auch gehen. Und dann liest man diese spannende Geschichte des Schiffbruches auf der Reise nach Rom und wie schließlich Paulus gerettet wird auf die Insel Melite und dann wir dann schließlich doch nach Italien kommt mit einem weiteren Schiff und dann diese Fußreise macht und schließlich nach Rom kommt. Und dann muss er 2 Jahre auf den Prozess warten, bis die Ankläger aus Israel kommen, die ihm nie erschienen. Und eben jemand, der das zum ersten Mal liest, denkt, wie kommt das raus? Also das ist die Pointe, die er erwartet, und die Pointe kommt nicht. Ich meine, wenn wir eine Geschichte erzählen und die Pointe geht daneben, dann ist das eine schlechte Erzählung. Und hier hat der Heilige Geist das bewusst so inspiriert. Warum? Um zu zeigen, das sind die 3 ersten Jahrzehnte der Weltmission. Aber damit ist die Weltmission nicht am Ende. Alles, was weiter ging an Evangeliumsverkündigung bis zum heutigen Tag, das ist gewissermaßen geschehen in den Fußstapfen der ersten Zeugen. Und darum, dieses offene Ende ist ganz wichtig, um zu zeigen, das ist nur der Anfang, aber dieses Werk geht weiter und wir gehören, so viele wir uns da dem Herrn zur Verfügung stellen, mit dazu. Nun, auf dem Blatt habe ich weiter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Literarische Besonderheiten. Ich habe das jetzt bereits erwähnt, was ich hier als Punkt 2 aufgeführt habe, dieser offene Schluss. Aber noch etwas anderes. Im Gegensatz zu Paulus, der in seinen Briefen immer Provinznamen gebraucht, werden in der Apostelgeschichte vor allem Gebietsnamen als geografische Bezeichnungen verwendet. Das ist etwas Wichtiges, wenn man die Bibel liest zusammen mit einem Atlas. Und das lohnt sich, die Bibel mit einem Atlas zu lesen. Aber da muss man eben darauf achten, dass manchmal für gleiche Gebiete in den Briefen eben ein anderer Ausdruck gebraucht wird, nämlich bei Paulus Provinznamen und bei Lukas in der Apostelgeschichte werden Gebietsnamen verwendet. Und da kann es also sein, dass man vom gleichen Ort, von der gleichen Landschaft spricht, aber verschiedene Ausdrücke braucht. Das ist einfach eine andere Art, sich auszudrücken und zu schreiben. Aber es ist wichtig, dass man das weiß, wenn man mit einem Atlas arbeitet. Dann noch etwas zu Geografie und Weltmission. Das Evangelium ging ja aus, wie gesagt, von Jerusalem. Auf dem Ölberg, gerade östlich von Jerusalem, hat der Herr Jesus den Auftrag zur Weltmission gegeben. Von da aus geht das Evangelium aus in alle Welt. Und das Schöne ist, der Ölberg und die Stadt Jerusalem liegen am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Eine ganz einzigartige Position nimmt das Land Israel ein als Landbrücke von drei Kontinenten. Strategisch so ideal, um so schnell wie möglich diese drei miteinander verbundenen Kontinente zu evangelisieren. Amerika sollte erst später dran kommen und Australien. Und darum also wichtig, die Auffahrt ging vom Ölberg aus. Das haben wir gelesen am Anfang, 1 Vers 9 bis 12, macht das klar. Dort an diesem Knotenpunkt hat der Heiland der Welt, bevor er in den Himmel gefahren ist, den Auftrag gegeben, die ganze Welt zu evangelisieren. In vier Punkten. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Und nun ist es interessant, die Engel sagen den Jüngern, 1,11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Das heißt, er wird auch auf dem Ölberg wiederkommen. So wie das in Sacharja 14 steht, wo es um die Wiederkunft des Herrn Jesus als Richter der Welt geht. Ich lese Sacharja 14, Vers 2. Und der Herr, hebräisch Yahweh, der ewig Seiende, Unwandelbare. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin. Und Vers 5 am Schluss. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Also, Jesus Christus wird als Richter der Welt auf dem Ölberg wiederkommen. Und als Heiland der Welt ist er vom Ölberg aufgefahren. Und so steht also der Ölberg, kann man sagen, am Anfang der letzten 2000 Jahre. Und in der baldigen Zukunft der Ölberg, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Und diese 2000 Jahre, in denen das Evangelium alle fünf Kontinente erreicht hat, liegen also zwischen dem Ölberg und dem Heiland der Welt und dem Ölberg, dem Richter der Welt. Und in dieser Zwischenzeit war es unsere Aufgabe, allen fünf Kontinenten zu erzählen von dem Retter der Welt, der für jeden Menschen der Retter werden möchte. Aber man muss umkehren, seine Schuld Gott bekennen, bereuen und das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz im Glauben in Anspruch nehmen. Sonst wird man den Herrn Jesus kennenlernen als den Richter der Welt. Und dann noch etwas zu besonderen Wörtern und Ausdrücken in der Apostelgeschichte. Fangen wir hinten an. Man hat gemerkt, ich habe heute öfters von hinten begonnen. Das erinnert mich so an unseren ältesten Sohn, als er klein war, hat er immer bei Büchern, die er lesen wollte, zuerst mal hinten geschaut, ob spannende Wörter vorkommen. Und dann wusste er, ob es sich lohnt, das Buch von Anfang an zu lesen. Und er hat mir dann einmal erzählt, also als kleiner Junge noch, wenn das Wort plötzlich drin vorkommt, dann war für ihn klar, das Buch muss spannend sein. Nun, ein Schlüsselwort in der Apostelgeschichte ganz am Schluss ist das Wort ungehindert. Nochmals, 28,30. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, ungehindert. Das ist das Wort Akolytos. Ich habe das extra in der Satzstellung am Schluss jetzt im Deutschen zitiert, weil es im Griechischen das letzte Wort ist der Apostelgeschichte. Ungehindert. Das zeigt eben, dieses Buch ist ein offenes Buch und die Evangeliumsverkündigung geht weiter. Und so wie Paulus in 2 Timotheus 2 sagt, auch wenn er gebunden ist, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ja? Auch da ist er gebunden in Rom, aber das Wort Gottes ist ungebunden. Es geht ungehindert weiter. Das Wort Gottes kann man nicht aufhalten. Menschen kann man aufhalten, aber das Wort Gottes nicht. Und das ist so schön, dass das Buch so endet. Akolytos, ungehindert. Und nun am Anfang auch ein ganz spannendes Wort, das uns schon einiges über den Charakter dieses Buches verrät. Lukas sagt, der Jesus ist auferstanden und er sagt in 1, Vers 3, dass er dann den Jüngern erschienen ist, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat. Und dieser Ausdruck sichere Kennzeichen, im Griechischen ist das Wort Tekmerion. Tekmerion heißt durchschlagender, überzeugender Beweis. Und dann eben in der Mehrzahl hier. Ja? Also durchschlagende, überzeugende Beweise hat er sich ihnen lebendig dargestellt. Das zeigt uns, Lukas war nicht, wie das die liberalen Theologen gerne hätten, ein Mythenerzähler, sondern es ging ihm um Fakten, die historisch wirklich geschehen sind. Der Jesus ist wirklich in diese Welt gekommen, geboren worden in Bethlehem. Er hat auf dieser Erde seinen Dienst getan und wurde schließlich vor den Toren Jerusalems gekreuzigt und er ist am dritten Tag auferstanden. Und diese Auferstehung ist auch belegt eben durch durchschlagende, überzeugende Beweise. Und die Jünger haben ihn eben erlebt, 40 Tage ab der Auferstehung, haben mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen. Die Sache war völlig klar, kein Zweifel. Sehen wir, das ist ein wichtiges Anliegen von Lukas. Die Dinge müssen ganz klar und eindeutig sein. Und der Glaube ist etwas Eindeutiges, Gewisses, Sicheres, nicht von Zweifeln behaftetes. Und das hat er diesem Theophilus auch schon im Evangelium am Anfang gesagt. Nicht wahr? Da ging es noch nicht um die Auferstehung, sondern um das Leben des Herrn Jesus. Aber er sagt, er schreibt das alles so genau nach Augenzeugenberichten, Lukas 1, Vers 4, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es geht wirklich um Klarheit, Eindeutigkeit. Und so ist es wichtig, missionarische Verkündigung. Das ist nicht so, ja, es gibt diese Ansicht und jene und man kann auch nicht ganz wissen und wirklich wissen, wie es dann im Himmel und nein. Es gibt wirklich klare Gewissheiten, auf denen wir unseren Glauben aufbauen können. Dann unter dem Titel Bekehrungsgeschichten. Lukas beschreibt also die ersten 3 Jahrzehnte der Weltmission. Aber eingeflechtet in diese ganzen Erzählungen haben wir 3 Bekehrungsgeschichten von Einzelpersonen. Und zwar in Kapitel 9, 1 bis 21, die Bekehrung von Saulus, die dann übrigens noch ein zweites Mal berichtet wird in 22, 1 bis 21 und 26, 1 bis 29. Aber jetzt ganz interessant, wir haben hier in diesem Abschnitt, ist es der zweitletzte Punkt, wir haben 3 Bekehrungsgeschichten der Söhne Noahs. Nämlich in Apostelgeschichte 8, 26 bis 40, die Bekehrung von dem Äthiopier. Das war ein Sohn von Ham, den Kusch, auf Hebräisch Äthiopien ist Kusch, war ein Sohn von Ham, nach der Völkertafel in 1. Mose 10. Und dann haben wir die Bekehrung von Saulus von Tarsus, das war ein Sohn von Sem, Kapitel 9, 1 bis 21. Und dann drittens die Bekehrungsgeschichte des Hauptmanns Cornelius. Das war als Römer ein Sohn Japhets. In 1. Mose 10 erklärt, wie die Nachkommen von Japhet eben Europa besiedelt haben. Die Iyim auf Hebräisch, das sind die Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite und auch eben das Gebiet von Türkei, die ganzen Küstengebiete, Türkei, dann Balkan, Griechenland, Italien und bis nach Spanien. Und übrigens, das hat Paulus alles besucht. Von der Türkei her, er ging auch in den Balkan, er erwähnt Illyrien in Römer 15, wo er gepredigt hat, das ist ehemaliges Jugoslawien. Und dann, klar, Griechenland und Rom. Und er ging bis nach Spanien. Ja, also der Hauptmann Cornelius steht eben für die Söhne Japhets. Und das ist doch schön, dass diese drei Söhne, die die Stammväter der gesamten Menschheit sind, die jetzt gemäß der Apostelgeschichte mit dem Evangelium erreicht werden sollen, die werden exemplarisch vorgestellt an drei Bekehrungen, die genau den Bekehrungen der drei, die den drei Söhnen von Noah entsprechen. Und das besonders Bewegende ist, dass Ham zuerst kommt. Vor Sem und vor Japhet. Ham war ja der jüngste Sohn. Japhet der älteste und Sem der wichtigste. Denn Noah nennt schon Sem den Gott, den Gott Sems. Und er wird in seinen Zelten wohnen. Das heißt, dass Gott durch diese Linie von Sem sollte er sich offenbaren, ganz speziell. Und darum kam der Messias Israel und dann der Messias aus der Linie von Sem. Nun, es gibt ja Leute, die sagen, ja, und Ham, das ist der, der verflucht war für seine üble Tat gegenüber seinem Vater. Und genau das stimmt nicht. Es hat auch Leute gegeben, die haben die Sklaverei der Schwarzen gerechtfertigt mit dem Fluch über Ham. Ja, man muss nur 1. Mose 9 lesen. Es ist ein Fluch über Kanaan. Einer der Söhne Hams wurde speziell verflucht, aber es ist Kanaan. Von dem stammen die Kanaaniter ab und nicht die Schwarzafrikaner. Die Schwarzafrikaner kommen über Ham, aber über Kusch. Und Kusch heißt schwarz. Und da kann man also überhaupt nicht sagen, Ham und damit die Schwarzafrikaner seien verflucht worden von Noah. Kanaan wurde verflucht. Aber man kann doch sagen, Japhet bekam einen Segen. Weit mache es Gott dem Japhet. Japhet heißt Ausdehnung. Und die Japhetiten sind die, die sich weltweit als in ihren Kolonien eben ausgebreitet haben. Von Europa aus, nach Afrika, nach Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Afrika, Asien bis in den fernen Osten, nach Australien und Neuseeland. Ja, so hat sich das erfüllt. Aber Ham war nicht verflucht, aber er hatte keinen Segen. Das ist auch nicht gerade sehr schön. Aber damit kann man nicht die Sklaverei der Schwarzen rechtfertigen. Das war so übel, wie es eben war. Aber es ist so schön, dass der, der keinen Segen hatte, wird als Erster beschrieben, wie er durch das Evangelium für alle Ewigkeit gesegnet wurde. Also hat schon eine ganz besondere Bedeutung, warum Lukas diese Bekehrungsgeschichte als Einzelporträt zuerst vorstellen musste und dann die von dem Juden und dann die von dem Japhetiten, weil die Apostelgeschichte dann den Schwerpunkt der Beschreibung effektiv legt auf die Evangelisierung Europas, der Japhetiten. Das hat auch seinen besonderen Grund, weil, das war damals noch nicht klar, die Frage war offen, welcher Kontinent, die da im Land Israel so zusammenkommen, wird einmal der Kontinent werden, der am meisten durch das Evangelium geprägt, geformt wird. Das hätte ja Asien sein können. Aber Asien wurde nicht ein christlicher Kontinent. Hätte Afrika sein können. Aber Afrika wurde nicht ein christlicher Kontinent in den vergangenen Jahrhunderten. Erst in relativ junger Zeit, seit dem 19. Jahrhundert, wurde Afrika, Schwarzafrika, stark christianisiert. Aber Europa, eben im Zusammenhang mit diesem Mann im Traum, komm herüber zu uns und hilf uns. Europa hat ganz besonders auf diese Botschaft geharrt und darum wird in der Apostelgeschichte dieses Gewicht auf Europa gelegt. Gut, wir sind am Ende für heute und wir werden dann nächstes Mal ziemlich zügig weiterkommen. Ja, am Anfang muss man manchmal ganz detailliert und vieles aufbauen und nachher kann man so richtig darauf aufbauen.